Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen an diesem wunderschönen Sabbattag. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die Einführung in der ersten Stunde, wo wir ein Stück weit Lebensgeschichte hören konnten und auch singen konnten. Ja, ihr Lieben, manche Katastrophen ereilen einen und wir haben diese Woche auch eine Katastrophe erlebt, keine große. Aber ich saß so mit meiner Frau auf der Couch, wir haben ein bisschen geredet und in die Augen geguckt. Ich glaube, daran lag das nicht. Plötzlich hat es gedonnert und gescheppert. Ich bin aufgeschreckt und mein Blut schoss in mein Hirn. Und unser Lampenschirm über unserem wunderschönen Tisch ist runtergeplumpst und war in tausend Teile. Das war so laut. Natürlich kann man analysieren, ob es die Blicke waren von mir zu meiner Frau und ihre Blicke zu mir. Ich glaube nicht, ja. Auf alle Fälle, es war in tausend Teilen. Und ich habe dann unseren Tisch angeguckt. Einige kennen ja unseren Tisch. Der ist ja so groß, als würden 12 Apostel Platz haben, ja. Extra so gemacht. Und unser Tisch hatte dann einige Bäckerer, Kratzer. So Gravuren drin. Und dann dachte ich mir, das erzähle ich euch. Bäckerer Gravuren. Da hast du einen schönen Tisch, schaut wunderschön aus und plötzlich kriegst du eine Delle rein. Im Bayerischen sagt man erduin. Ja? Kriegst du eine Delle rein. Und dann schaust du deinen Tisch an und sagst du, was ist aus dem Tisch geworden? Kennst du das Gefühl? Du kaufst dir ein neues Auto, egal welche Marke, es blitzt und es glänzt. Und dann sagst du schon zu den Kindern, passt auf, das Auto ist neu. Kratzt bitte nicht, seid vorsichtig beim Reingehen. Die ersten Tage sind immer kritisch, ne? Und dann kommst du aus deinem Haus raus, siehst ein schönes Auto, schön poliert. Und dann schaust du so entlang und da siehst du eine Delle. Was für ein Ärger, oder? Da denkst du, ja, wer war denn das und wer hat da hingeknallt? Und es ist etwas Unangenehmes. Und ich möchte heute auch über eine Delle reden. Über etwas Wunderbares natürlich in der Apostelgeschichte Kapitel 5, Apostelgeschichte Kapitel 2, 3, 4. Da wird die Gemeinde beschrieben, wie die Gemeinde explodiert, wie die Gemeinde sich entwickelt, wie Menschen für Christus gewonnen werden. Es bewegt sich etwas und plötzlich kommt Kapitel 5, die ersten Verse und wir empfinden das als eine gewisse Delle, oder? Wir haben das Gefühl, diese Geschichte passt überhaupt nicht rein in die Erzählung der Apostelgeschichte, wo alles explodiert und blüht, Menschen für Christus gewonnen werden und auf einmal kommt diese diese Delle. Da denkt man, das passt doch nicht rein. Lesen wir mal Apostelgeschichte, Kapitel 5, ab Vers 1. Vielleicht schon Kapitel 4, ab Vers 36, da heißt es, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, der heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ein Mann aber mit seinem Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte auch einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat dich der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest, und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir das in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, du hast Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden, gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die das hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein. und wusste nicht, was geschehen war. Aber auch Petrus sprach zu ihr: Sagt mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach: Ja, für diesen Preis. Petrus aber spricht zu ihr: Warum seid ihr euch einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm zu Füßen, und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus, begruben sie neben ihrem Mann. Das ist die Delle, die Duin. Darüber möchte ich kurz sprechen. Und wenn ihr Kapitel 2 lest, Kapitel 9 und die ganzen Kapitel, ihr werdet sehen, es ist gigantisch, was in der Apostelgeschichte, die Geschichte des Heiligen Geistes, die Geschichte der Gemeinde, die Geschichte der Explosion der Gemeinde im positiven Sinne. Sie sind gewachsen. Und plötzlich die Geschichte von Hananias und Sapphira. Was fangen wir damit an? Sollen wir es genauso tun, wie der Luther, der Reformator Martin Luther sagte: Einige Kapitel oder einige Bücher würde ich am liebsten aus der Bibel rausreißen, die gehören nicht rein, wie zum Beispiel den Jakobus. Damit hat er große Probleme gehabt, hat ihn auch Strohepistel genannt. Sollen wir jetzt dieses Kapitel 1 bis 11 rausreißen, weil es hier nicht reingehört? Warum steht da drin? Flößt das nicht manchmal ein bisschen Angst? Und wir fragen so: Was soll denn das? Ist denn Gott so kleinlich? 100.000 Schweizer Franken verkauft, 50.000 Schweizer Franken abgeliefert. Ist das nicht genug? Könnte man sagen. Ist denn der Himmel so kleinlich? Ging es ums Geben? Ging es um Prallen? Ums Prallen? Weil es heißt hier in Kapitel 4, Josef hat seinen Acker verkauft und das Geld gebracht. Ging es vielleicht darum, dass die Leute sich überbieten wollten? Könnte das sein? Ist das die Antwort für diese Delle, für diesen Duin, was hier nicht hingehört, wo wir sagen, was soll das? Ich möchte mit euch einige Geschichten anschauen, die ähnlich oder ein bisschen anders ausgegangen sind. Ich möchte noch ein bisschen einheizen. Es ist eh schon schön warm, dann machen wir es noch ein bisschen wärmer. Und schlag mal mit mir auf 3. Mose Kapitel 10. Wir werden nachher zu diesem Kapitel wieder zurückkehren. Aber lass uns mal noch eine Geschichte lesen aus der Bibel. 3. Mose Kapitel 10. Und wir kennen alle diese Geschichte ganz gut. Ab Vers 1. 3. Mose Kapitel 10. Und Aarons Söhne Nadab und Abihu nahmen ein jeder seine Pfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk drauf, brachten so ein fremdes Feuer vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da fuhr ein Feuer aus dem Herrn und verzerrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Da sprach Mose zu Aaron: Das ist, was der Herr gesagt hat. Ich erzeige mich heilig an denen, die mir nah sind. Und vor allem Volk erweise ich mich herrlich. Und Aaron schwieg. Und Vers 10 heißt es: Ihr sollt unterscheiden, was heilig ist, was unrein ist, und was rein ist, was unheilig ist. Das war das Erlebnis der Söhne von dem Aaron. Ein gewaltiges Eingreifen Gottes. Sie haben ein fremdes Feuer genommen, ein Feuer, was nicht bestimmt war. Und wir fragen uns, sollten wir diese Geschichten denn überhaupt lesen, nicht? Aber sie stehen drin. Sie stehen drin mit einem bestimmten Sinn, mit einer bestimmten Idee. Das werden wir ein bisschen ergründen. Eine weitere Geschichte, die sehr dramatisch ist, steht in 2. Samuel Kapitel 6. 2. Samuel Kapitel 6. Wir kennen auch diese Geschichte ganz gut. Da geht es darum, dass die Bundeslade zurückgeführt werden soll. 2. Samuel Kapitel 6. Und da heißt es ab Vers 1: Und David sammelte abermals die ganze junge Mannschaft in Israel, 3000 Mann, und machte sich auf und zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala in Juda, um die Lade Gottes von dort herzuholen. Dieser ist genannt nach dem Namen des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen, holten sie aus dem Haus Abinadabs, der auf dem Hügel wohnte, und Usa aber und Achio, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und als sie ihn mit ihm, der Lade Gottes, aus dem Hause Abinadabs führten, der auf dem Hügel wohnt, und Achio vor der Lade ging, tanzte David und ganz Israel vor dem Herrn mit aller Macht und mit Reigen, mit Liedern, mit Harfen, mit Psaltern, mit Pauken, mit Schellen, mit Zimbeln. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, griff Usa zu, hielt die Lade fest, denn die Rinder glitten aus. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Usa und schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, so dass er starb bei der Lade. Da ergrimmte David, dass der Herr den Usa wegriss. Und man nannte die Stätte Peres Usa bis auf den heutigen Tag. Das heißt, er hat ihn weggerissen. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an diesem Tag und sprach: Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und es kommen viele Fragen auf. Die Leute sagen: Soll er, hätte er die Lade, hätte runterfallen lassen sollen. Er greift zu der Lade, weil es im Begriff war, runterzurutschen. Und er starb dort. Was soll das? Hananias und Sapphira, die bringen das Geld. Die anderen bringen ein anderes Feuer, aber sie opfern, sie sterben. Und hier Usa, nicht USA, bitte, ja? Usa, ja? Greift zur Lade und er stirbt hier. Wie soll man das verstehen? Soll man solche Texte nicht lesen? Am besten rausradieren? Was ist die Idee hier? Und die Antwort steht in 1. Chroniker 15, gerade was diese Geschichte betrifft, 1. Chroniker 15, das sind ein paar Bücher, also nach Samuel kommt der Könige, dann Chroniker, Kapitel 15, und da heißt es im Vers 2, damals sprach David, die Lade Gottes soll niemand tragen, außer den Leviten. Denn dieser hat der Herr erwählt, dass sie die Lade des Herrn tragen und ihm dienen alle Zeit. Vers 13. Denn das erste Mal, als ich ihr nicht da waret, die Leviten, ne, machte der Herr unser Gott einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht befragt hatten, wie sie es gebührt, die Lade zu tragen. So heiligten sich die Priester und die Leviten, damit sie die Lade des Herrn, des Gottes Israels, heraufbrächten. Und die Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern mit den Stangen, wie Mose geboten hatte, nach dem Wort des Herrn. Das heißt, die Lade wurde nicht so transportiert, wie es hätte sein sollen. Man hat die Lade, wenn ihr genau anschaut, weltlich transportiert. Denn ein Buch vorher, im ersten Buch Samuel, hat schon jemand die Lade weltlich von den Philistern rüber transportiert mit neuen Wagen, neuen Kühen zu den Israeliten. Und genau das Gleiche hat auch David getan. Wenn ihr diese Geschichten anschaut, merkt ihr sofort, dass das Gericht, das Handeln Gottes, es steht so drin, unmittelbar war. Direkt hat er eingegriffen. Und ich möchte noch eine weitere, eine letzte Geschichte mit euch lesen, damit wir ein Gefühl bekommen, was hier passiert. 1. Samuel, Kapitel 2. 1. Samuel, Kapitel 2. Wir haben es in dieser Geschichte, in 1. Samuel, Kapitel 2, wieder mit den Söhnen des hohen Priesters zu tun. Aber mit einer ganz anderen Reaktion. 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 12. Ihr kennt die Söhne von Eli. Da heißt es, aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Die fragten nicht nach dem Herrn. Oder Vers 17, da heißt es, so war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Ihre Sünde war groß. Sie nahmen Opfertiere für sich. Es heißt sogar im Text, sie waren sogar mit den Frauen im Tempel zusammen. Sie haben Hurerei getrieben, auch wird erwähnt. Und das ging über viele Jahre. Aber eins fällt auf. Wo ist das Gericht? Wo ist das unmittelbare Eingreifen Gottes? Und wenn ihr genau guckt, es ging über viele Jahre so. Das Eingreifen Gottes war nicht da. Seltsam. Das ist mir aufgefallen. Hananias und Sapphira, unmittelbar. Söhne Aarons, 3. Mose, unmittelbar. Usa, unmittelbar. Sofort. Und hier, haben sie weniger Unheiliges getan? Nein. Hurerei, fremdes Opfer, die Sünde war groß. Warum Gericht nicht unmittelbar? Das kann uns helfen, die anderen Texte zu verstehen. Denn in Kapitel 3, 1. Samuel, Kapitel 3, kriegen wir einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, der uns auch hilft, alle anderen Texte richtig zu verstehen. Kapitel 3, 1 bis 3. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrenwort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zu dieser Zeit, dass Eli lag an einem Ort und seine Augen hatten angefangen schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Das heißt, kann das sein, dass das unmittelbare Eingreifen Gottes nicht da war, weil die Offenbarung des Herrn selten war, weil die Herrlichkeit Gottes gewichen war? Wenn das stimmt, dann bekommen wir eine Idee, wie man die anderen Texte verstehen kann. Was war in der Apostelgeschichte? Die Herrlichkeit Gottes hat sich gewaltig gezeigt, oder? Präsent war er durch den Geist. Die haben verkündet. Die haben Wunder erlebt. Wir werden nachher anschauen, sogar der Schatten hat die Menschen geheilt. Das war nicht der Schatten. Das waren nicht die Hände der Apostel. Was war denn, das die Leute zur Heilung geführt hat, zur Erleuchtung? Die Herrlichkeit des Herrn. Nicht die Hände sind es, die dann letzten Endes den Menschen gesund machen, sondern wenn der Herr da ist, dann muss Krankheit weichen. Offenbarung Gottes selten. Viele fragen heute, warum passiert das, was in der Apostelgeschichte passiert ist, warum passiert es heute nicht? Warum heilt Gott nicht? Warum greift Gott nicht ein, sagen viele. Warum geschehen keine Wunder? Könnte das sein, dass die Offenbarung des Herrn selten geworden ist? Dass der Herr nicht mehr da ist, weil er sich zurückgezogen hat? Weil die Lampe fast erloschen ist? Könnte das sein? Das ist eine interessante Idee. Und mir ist aufgefallen, immer wenn die Herrlichkeit Gottes da war, war immer das Eingreifen, das Gericht unmittelbar. Sofort. Immer. Warum ist es so? Was haben wir gelesen? Das Heilige ist heilig. Gott liebt den Sünder. Das ist keine Diskussion. Wir glauben an einen Gott der Liebe. Wunderbar, es ist so. Dann musst du mir die Geschichte erklären von Hananias und Sapphira. Sie passt dann nicht rein, oder? In unser Kopf. Das heißt, Liebe bedeutet nicht, du kannst machen, belügen, trügen, wie du willst und leben, was du willst. Das kann es nicht bedeuten. weil das wäre eine Kollision hier, ein Widerspruch in sich, sondern wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint, dann muss Dunkelheit und Sünde weichen. Dann wird Sünde offenbar. Es ist wie in einem Raum, wenn du eine Birne aufmachst, die 1000 Watt hat. Beispiel. Stellt euch einen Raum vor, 100 Meter lang, 100 Meter breit, 100 Meter hoch, mit einer 50er Wand drumherum, ein Bunker. 50 Zentimeter Beton. Jetzt stellt euch vor, ihr würdet eine Kerze anmachen. Ganz einfach. Was glaubt ihr, Kinder? Ist Dunkelheit, Schatten größer oder das Licht? Nur eine Kerze, 100 Meter lang, hoch und breit. Licht oder Schatten, was glaubt ihr? Ihr werdet feststellen, Dunkelheit wird noch stark sein. Man wird irgendwo noch Licht ein bisschen sehen, aber der Raum hat sehr viele schattige Seiten. Der Schatten dominiert. Und angenommen, wir würden eine 40 Watt Birne nehmen. Was glaubt ihr? 100 Meter lang, hoch und breit. Die Dunkelheit würde dominieren. Angenommen, ihr würdet eine 1000 oder 10.000 Watt Birne nehmen. Na, wie würde es da drin ausschauen? Knallig hell, oder? Dass ihr die Augen zwicken müsstet. Und es wäre kein Schatten mehr. Und es könnte alles gesehen, alles aufgedeckt werden, oder? Du könntest sogar eine Nadel finden in dem Raum. Und so ist das, wenn die Herrlichkeit des Herrn da ist. Die ist gewaltig. Gott ist kein Chopper Charlie. Gott ist kein Teddybär. So nach dem Motto, jetzt geht's mir gut, jetzt streichele ich ihn. Ach, jetzt brauche ich nicht, schmeiße ich ihn in die Ecke. Ja? Gott ist der Allmächtige, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das gesamte Universum in seiner Hand hält. Es gibt Milliarden Sterne, es gibt Milliarden Planeten. Wir reden über den allmächtigen Gott, nicht über einen Chopper Charlie. Er ist der Allmächtige. Und in der Bibel heißt es, er ist Licht. Oder Hebräer sagt, er ist wie ein verzehrendes Feuer. Und ich stelle euch vor, es kommt etwas in die Nähe Gottes, dann wird das immer offenbar. Immer. Das Gericht war unmittelbar, weil die Herrlichkeit des Herrn in voller Fülle da war. Und bei den Söhnen von Eli war die Herrlichkeit des Herrn schon gewichen. Weil man nicht mehr auf die Offenbarung geguckt hat, weil man nicht mehr gesucht hat, gefragt hat, Herr, was denkst denn du? Weil man gelebt und gehandelt hat und weil nichts passiert ist, dachten die Menschen, es ist in Ordnung. Weil meistens bei den Menschen nichts passiert, wenn sie einen krummen Weg gehen, denken die Menschen, es ist in Ordnung. Ich habe einen Bibeltext gefunden, der das genau sagt, in Psalm 50. Haltet mal eure Hand nochmal, Apostelgeschichte 5, aber Psalm 50. Ein kolossaler Text, der mir unglaublich viel geholfen hat in meinem Leben. Ich weiß, Psalm 50, Vers 15, die Telefonnummer Gottes, rufe mich an in der Not. Und dieser Text ist eingebettet eben in diese wunderbare Verheißung, ja? Und dann heißt es in Psalm 50, Vers 21, diese Dinge tust du und ich schweige, da meinst du, ich bin so wie du. Weil Gott nicht unsere Tat oder den Missstand sofort kommentiert, meinen wir, es ist in Ordnung. Habt ihr das schon mal entdeckt? Die Menschen, die einen Weg in einen krummen Weg gegangen sind, sagen, hupsala, es ist nichts passiert, als ich die Ehe gebrochen habe. Und die meinen, es ist in Ordnung. Weil ich schweige, weil ich direkt nichts dazu sage, meinst du, es ist in Ordnung. Und dann heißt es hier, es ist nicht in Ordnung. Warum fragt ihr nicht nach mir? Psalm 50. wie ihr mich vergesset und fragt nicht nach meinem Rat, nach meiner Weisung. Ehrfurcht und Herrlichkeit des Herrn. Wenn die Gemeinde Gottes in dieser Welt den Auftrag ausführen möchte, kann sie das nur tun, wenn sie Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Kann sie das nur tun, wenn die Herrlichkeit des Herrn da ist. Und es kann genauso das Gleiche passieren, wie es in der Apostelgeschichte berichtet wird. Was wird da berichtet? Kapitel 5, Vers 11. Und eine große Furcht kam über die ganze Gemeinde, über alle, die das hörten, was mit Ananias und Sapphira passiert ist. Da hat eine Inflation der Herrlichkeit Gottes stattgefunden, der Ehrfurcht vor Gott. Inflation, wissen wir, was das ist. Eine Minderbewertung der Qualität hat stattgefunden. Anders können wir den Text nicht erklären, sonst müssen wir ihn rausreißen oder rausradieren oder rausstreichen. Aber es steht da. Und dann heißt es, ab Vers 12, es geschahen aber viele Zeichen und Wunder durch das Volk, durch die Hände der Apostel, und sie waren alle in der Halle einmütig beieinander. Und von den anderen aber wagte keiner zu ihm zu sagen, nahe zu kommen. Das Volk hielt viel von ihnen, desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen, sodass die Kranken sogar auf den Straßen hinausgetragen wurden und sie auf den Barren man legte, damit, wenn der Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf ihn fiele. Es kamen viele aus den Städten, Kranke, Geister wurden ausgetrieben, Menschen wurden gesund getan, gemacht. Warum? Weil die Menschen so begabt waren? Weil sie Magie besessen haben in ihren Händen? Nein. Du und ich besitzen keine Kraft, weil die Herrlichkeit des Herrn da war. Weil Ehrfurcht wieder eingerichtet worden ist. Es heißt in Vers 11, heißt jetzt Ehrfurcht fürchten und zappeln und zittern? Heißt es das? Als Usa weggerissen wurde, als die Lade transportiert wurde, heißt in Vers 9, und David bekam Angst. Davon rede ich nicht. Ich rede nicht von Angst. Angst ist in der Liebe nicht. Das meine ich nicht. Ich rede von der Ehrfurcht vor Gott. Die Herrlichkeit Gottes verlangt und bittet um Ehrfurcht. Stellt euch vor, es würde hier durch die Tür ein gewisser Plocher durch die Tür kommen. Wäre das ein guter Moment für uns? Hätten wir vor ihm Ehrfurcht? Angenommen, George W. Bush würde durch die Tür reinkommen. Dieser Cowboy, nicht? Da drüben. Was hätten wir? Hätten wir Ehrfurcht vor ihm? Vor wen hättest du und ich Ehrfurcht, wenn jemand durch die Tür reinkommen würde? Der Prediger? Überleg mal. Eine Person, die durch die Tür reinkommt, wo alle aufstehen würden und sagen würden, ja wunderbar, schön, ja, und man würde anders reden, man würde die Krawatte noch richten, ja, und so. Wer wäre das? Sicher kein Blocher. Vielleicht auch nicht Bush. Angela Merkel, Deutschland? Ja? Dann könnte man so jaulen. Aber ihr versteht, was ich meine. Es kommt nicht Bush. Es kommt nicht Blocher. Es kommt nicht irgendjemand. Es kommt der Allmächtige. Der Herr der Herrscharen. Der König aller Könige. Und sollten wir vor ihm keine Ehrfurcht haben? Die Gemeinde Gottes auf der ganzen Welt, egal ob es die Adventgemeinde ist oder andere Gemeinden, sie werden den Auftrag nie erfüllen, in der Gänze, in der Fülle, wenn sie nicht vor diesem allmächtigen Gott Ehrfurcht haben. Wenn die Herrlichkeit Gottes nicht einzieht in die Herzen, wie es im Text heißt, in Johannes 14, 23, ich und der Vater werden kommen und in dir wohnen. Das Wort wird verwendet und wir werden in dir zelten. Unsere Zelte ausbreiten. Das ist Heiligtumssprache, wie die Stiftshütte sich ausgebreitet hat, bei dem Volk Israel ein Stempel war, ein Riesenereignis und die Herrlichkeit des Herrn war da. So will sich der Herr ausbreiten in dir und in mir. Und das schafft Ehrfurcht. Nicht Merkel, nicht Bush, nicht Blocher, nicht Altvieh, sondern der allmächtige Gott. Ehrfurcht. Das Wort im Griechischen, Ehrfurcht, im Hebräischen, hat zwei Worte. Yeria heißt das Wort. Vergesst es wieder. Aber es bedeutet je, Yahweh, der Herr ist da und er sieht mich. Und das hat Luther mit Ehrfurcht übersetzt. Er wusste nicht, wie er übersetzen soll. Der Herr ist da und er sieht mich. Folgerichtig, Ehrfurcht sollten wir vor ihm haben. Und ich habe erlebt in meinem Leben und im Leben vieler Menschen, dass wenn die Ehrfurcht Gottes, die Herrlichkeit Gottes einzieht in die Gemeinde, in die Herzen der Menschen, passiert Erweckung, ob du willst oder nicht. Es ist so. Es wird alles aufgeweckt. Und es entsteht auch eine Aufdeckung. Das Herz denkt an den 1000 Watt. Das Herz, diese Kammer, wird erleuchtet. Auf einmal siehst du Dinge, die du vorher anders gesehen hast. Vorher, wenn das Licht nicht da war, hast du es bekämpft oder hast du nichts dabei gedacht, hast einfach getan, ist mir egal, Haltung, es ist nichts passiert, Gott ist eh auf meiner Seite. Vielleicht hast du so gedacht. Vielleicht hast du das eine und das andere flutschen lassen. Vielleicht bist du, naja, hast du einiges zugelassen und es war dann normal. Du sagst, er hat kein Gericht da, er schweigt ja, oh, ist es in Ordnung. Hast du vielleicht erlebt, dann plötzlich kam das Licht und hat dich erleuchtet, dein Herz, weil er eingezogen ist. Und dann denkst du, hey, in welche Richtung habe ich gedacht? Was habe ich eigentlich gemacht? Wie konnte ich seine Weisung ablehnen, in den Wind schlagen? Und das ist mir einmal passiert. Vielleicht denkst du an deine eigene Geschichte. Ich kann mich erinnern, als ich Jesus in mein Herz gebeten hatte, als er in mein Herz gekommen ist, dann war es wie diese 10.000 Watt Birnen. Und dann dachte ich an eine Erfahrung. Hefzat, als du 9 oder 10 Jahre alt warst, ne, es war ich 8, 9 Jahre alt, da bist du in der Pause in der Schule nicht nach draußen gegangen wie die anderen Kinder. Du bist die Treppe rauf oder bist oben geblieben, hast dann aus der Tasche der Lehrerin 50 Mark geklaut. Das habe ich getan. Und dann habe ich natürlich den großen der Typ gespielt, der einen großen Fuß hat, hat seinen Freunden Eis ausgegeben und dieses und jenes. Und aber dann, als dann Jesus in mein Herz eingezogen ist, batsch, war es da. Dann dachte ich, was hast du getan? Wenn der Herr einzieht, bleibt es nicht dunkel. Weder in der Gemeinde noch in deinem Herzen. Es ist so. Und dann habe ich überlegt. Und wenn man die Kraft hat zum Wiedergutmachen, glaub mir, du hast so viel Antrieb, es wieder gut zu machen, dass du nicht schlafen kannst. Und ich dachte mir, ich muss diese Lehrerin rauskriegen. Es waren viele Jahre schon vergangen. Dann habe ich ihre Adresse, ihre Telefonnummer rausgekriegt. Da habe ich gesagt, ha, hallo, Frau Lohmeier, ich bin der Nefzat Altschi. Ja, hallo, hat sie gesagt, Nefzat. Das ist ja eine Überraschung, sie kannte mich noch. Ich habe ihr ein bisschen erzählt, was ich mache und so. Und dann habe ich ihr von meiner Erfahrung erzählt, dass ich Jesus gefunden habe, dass Jesus in mein Herz eingezogen ist. Und da habe ich etwas gemacht, was ich ihr berichten muss. Ja, bitte. Ja, ich habe damals dann und dann Geld aus ihrer Tasche geklaut. Was hat sie gesagt? Das ist mir nie aufgefallen. Sagte ich, ja, es ist in Ordnung, dass es Ihnen nicht aufgefallen ist, aber ich habe es getan. Und ich möchte es, soweit man es tun kann, sollte man es tun. Manchmal kann man nicht tun, weil der Zug abgefahren ist. Aber sobald man kann, sollte man es tun. Ich würde gerne Ihnen das zurückgeben mit Zins, ja? Ich habe einen sehr hohen Zinssatz angesetzt und ich habe mich, als ich dann das Ergebnis gesehen habe, aber denkt, oh, das war ein bisschen zu viel Zins, ja? aber war eine größere Summe, aber ich habe es ihr gesagt, ich würde es ihnen gern geben. Dann hat sie gesagt, also es ist unglaublich, dass jemand wegen so einer Sache noch anruft und dass du Christ geworden bist, hat sie gemeint. Aber ich mache dir einen Vorschlag, spende das Geld einer wohltätigen Organisation. Dann dachte ich sofort, klick, klick, wäre das Ihnen ADRA recht? Das ist eine sehr gute Organisation und so. Und ich schicke Ihnen auch die Quittung. Dann habe ich das an ADRA überwiesen, eine Quittung zu ihr geschickt, ein tolles Buch, Der Weg zu meinem Freund. Kennt ihr das Buch? Der Weg zu Christus habe ich ihr geschickt. Habe ihn nochmal ganz herzlich bedankt, dass sie mir vergeben konnte und dass ich das bereinigen konnte. Immer wenn der Allmächtige einzieht in die Gemeinde oder in dein und in mein Herz, passiert Erweckung. Die Herrlichkeit des Herrn belebt und ermutigt uns manchmal zu Dingen, die wir vorher ganz anders gesehen haben, weil er vorher vielleicht nicht da war oder weil wir ihn draußen gelassen haben. Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist. Ich weiß nicht, wie Gott dir die Erleuchtung geschenkt hat. Du hast es bestimmt auch erlebt. Aber ich glaube, ich bin absolut überzeugt, dass wir in einer Zeit leben, dass die Offenbarung Gottes immer seltener wird, weil die Menschen Gott hinausdrängen. Und möge das der Gemeinde nicht passieren. Lassen wir ihn rein. Er wird erleuchten. Er wird Gnade schenken. Er liebt uns. Aber er wird uns nie das sein lassen, was wir sind. Er wird uns weiterführen. Er wird uns liebevoll an der Schulter packen und sagen, vielleicht ist es da und dort nicht in Ordnung, aber komm, ich helfe dir. Folge mir nach. Lasst uns ihn nicht hinausdrängen. Ich möchte einen Text noch lesen aus dem Matthäusevangelium. Und ihr Lieben, auch wenn wir diesen Text lesen, dieser Text könnte uns manchmal zugrunde richten. Aber sie stehen drin. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, warum stehen sie drin? Sie wollen uns helfen, Matthäus 7. Matthäus 7, ab Vers 20. Matthäus 7, ab Vers 20. Bitte lasst euch die Worte richtig ins Herz eingehen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Reich Gottes kommen. Harte Worte, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Predigten gehalten? Gewaltigste vielleicht. Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist ja der Hammer. Sollen wir solche Texte nicht lesen? Sollen wir von einem Chopper Charlie reden? Sollen wir von einem Teddybär reden, den wir immer, wann wir wollen, streicheln und in die Ecke stellen, wenn wir es wieder brauchen, wiederholen? Nein, solche Texte stehen drin. Wir müssen lernen, damit umzugehen, was der Herr damit meint. Ich habe euch noch nie gekannt. Haben sie nicht gepredigt? Haben sie nicht Wunder getan? Ich habe euch noch nie gekannt. Warum? Wenn man den Text so stehen lässt und so liest, könnte man meinen, man kriegt eine Krise. Oder? Aber wenn man genau guckt, was das Wort hier heißt, Vers 23, dieses Wort, ich habe euch noch nie gekannt, da wird das griechische Wort Ginesko verwendet. Und ich bin mir sicher, die meisten kennen das. Ich erkläre euch das. Ginesko für gekannt wird verwendet. Das Wort Ginesko wird verwendet noch in der Gynäkologie. Was macht ein Gynäkologe? Der prüft die Intimsphäre, oder? Ich war mit meiner Frau öfters schon beim Gynäkologen. Ultraschall, Baby angucken. Oh, das ist eine wirklich wunderbare Möglichkeit. Aber wir haben uns das nie sagen lassen, was es werden wird. Wir haben uns viermal überraschen lassen. Wie die vier Winde in der Offenbarung, wenn sie losgelassen werden, dann geht die Post ab. Ja? So war es bei uns auch. Und es war viermal Überraschung. Aber was mich fasziniert hat, meine Frau hat immer gewusst, was es wird. Also besteht da eine emotionale, feminine Intelligenz, die über den männlichen steht scheinbar. Ja? Wunderbar. Aber was meint das? Gynäsko, Gynäkologie. Das heißt, wenn man das richtig übersetzt, heißt es, ich habe euch nie intim kennenlernen dürfen. Versteht ihr? Und da macht das Sinn, oder? Da macht es Sinn. Ich habe euch vielleicht oberflächlich kennengelernt. Ihr habt oberflächlich gewisse Dinge getan. Vielleicht wart ihr oberflächlich wie Saulus, Paulus, religiös. Was sagte Paulus? Saulus, wer bist du? Er hat Gott nicht persönlich intim gekannt. Das heißt, eigentlich ist dieser Text, obwohl es aufrüttelt und sagt, lasst mich hinein in euer Herz, lasst mich meine Herrlichkeit ausbreiten in euch, ist eigentlich eine Ermutigung. Ich möchte euch persönlich kennenlernen. Ist das nicht schön? Wir haben einen Gott, der dich und mich persönlich intim kennenlernen möchte. Und das tut gut. Ehrfurcht, die Herrlichkeit des Herrn. Er ist da und er sieht mich. Der will sich ausbreiten in meinem Herzen. Und ich möchte ohne viel Kommentar einfach drei Bibeltexte lesen und zum Abschluss das Gesagte nochmal vertiefen. Sprüche 1,7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Sprüche 8,13. Die Furcht des Herrn hasst das Arge. Denkt an die 10.000 Watt. Hoffart, Hochmut, bösen Wandel, falsche Lippen, bin ich Feind. Und Offenbarung 14, Vers 7. Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Betet den an, der gemacht hat, Himmel und Erde. Da möge der Herr uns Gnade und seinen Segen schenken. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, wie wir gesungen haben, wollen wir zu deiner Quelle kommen, zu dir. Es bedeutet natürlich, dass du dich in unserem Herzen ausbreiten möchtest, in der Gemeinde. Das wird nicht ohne Wirkung sein. Nicht ohne Wirkung in unserem Leben. Auch nicht ohne Wirkung auf andere Menschen. Herr, hilf, dass wir nicht unser Licht, unser Können, unser stückhaftes Wissen ausbreiten, sondern dass du in unserem Herzen dich ausbreitest, dass, wenn wir zu den Menschen kommen, dass du dich ausbreitest. Deshalb, lieber Vater im Himmel, segne und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Und hebe dein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Wir preisen dich dafür.